die Kinderbuchpraxis. Hier behandeln Dr. Stefan und Mr. Ralf Themen rund ums Kinder- und Jugendbuch. Sie sprechen über aktuelle Entwicklungen auf dem Buchmarkt oder über Bücher. Und zwar jeden zweiten Freitag. Mr. Ralf, das ist Ralf Schweikert, Kritiker, Blogger und Vorsitzender des Arbeitskreises für Jugendliteratur.
Über Jugendbücher streite ich gerne.
Dr. Stefan, das ist Dr. Stefan Haug, Börsenblatt-Redakteur und Juror bei vielen Jugendbuchpreisen.
Bilderbücher sind das A und O.
Als Sprechstundenhilfe sorgt Börsenblatt-Redakteur Kai-Uwe Vogt für Ordnung im Praxisalltag.
Ja, auf jetzt! Das Wartezimmer leert sich nicht von allein.
Und jetzt willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Oh, du draußen, das mit dem Winter ist jetzt auch langsam vorbei. Es wird ja richtig frühlingshaft. Du, ja, mach mal das Fenster auf.
Die Knospen kommen schon raus.
Das stimmt. Ach, das erinnert mich. Kennt ihr, vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick. Im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück. Von dort her sendet er...
Ist das was von Goethe, Schiller? Kleist.
Goethe, das ist der Osterspaziergang aus dem Faust, sag mal. Also das haben wir in der 6. Klasse auswendig lernen müssen. Habt ihr das nicht? Ist das bei euch nie? Nee, was seid ihr für Banausen? Also
nee, wir waren bei Ostern halt spazieren und haben nicht zu Hause gesessen und Gedichte gelernt.
Ah, da kommt doch, das endet doch, also wisst ihr nicht, das ist ganz herrlich mit den Bildern. Da, hier stehe ich,
ich arme also, Tor und bin so schlau.
Nee, das ist aus dem Faust, das stimmt auch, aber da ist es, wie geht denn das Ende? Das ist jetzt, hänge ich auch, jetzt bräuchte ich das Buch. Jetzt haben wir doch hier vom Kindermann Verlag, hol das doch mal raus. Der hat doch von dem Ensikat illustriert.
Moment.
Der Osterspaziergang, und zwar vorne drauf sind so zwei Männer, das sieht fast aus wie bei Caspar David Friedrich, der übrigens auch Jubiläum hat jetzt, 250 Jahre dieses Jahr. Hol das doch mal raus, wo hast du das dann?
Und hier im, hier steht wieder so viel.
Das sind diese ganzen anderen Klassiker vom Kindermann Verlag. Guck mal, das muss dazwischen stehen.
Ich weiß, was nicht vom Winterprogramm befreit
hier,
wurde.
Da haben wir es doch. Zufrieden jauchzet groß und klein, hier bin ich Mensch, hier darf ich sein.
Doch, das kennt ihr doch,
das kenne ich, den Schluss kenne ich
das
auch.
Den Schluss kennst du auch. So, also jetzt nehmt ihr mal als kleine Hausaufgabe den Osterspaziergang und lest den mal, das ist so schön.
Also hier in dem Bilderbuch von, was wir hier vorliegen haben, das können wir mal machen.
Ja, ja, das ist wirklich...
Und wer macht das nochmal?
Kindermann, die Anna Kindermann. Also ich glaube hier, wir rufen mal die Anna an, damit die euch mal was erzählt, wozu man Klassiker braucht. Das ist ja hier, ich bin ja umgeben von, ich weiß gar nicht, wie ich sage.
Ist doch nichts Falsches, also ich bin in der Gewerkschaft.
Ja, gut, also komm,
dann rufen wir sie mal an.
Rufen wir die Anna an.
Anna Kindermann, hallo?
Und hier ist der Stefan und
der Ralf aus der Kinderbuchpraxis.
Ja, schön, dass das klappt, dass wir dich erwischen durften. Und wir wollen dir ganz viele Fragen stellen, dich löchern über Klassiker und wie du mit den Klassikern sozusagen, wie du umgehst, wie du sie findest.
Ja, vor allem die Klassiker im Bilderbuch.
Ja.
Nicht nur einfach mit Klassikern umgehen, sondern es ist ja auch die Idee des Verlages offenbar gewesen, damals bei Gründung zu sagen, wir nehmen klassische Stoffe und erzählen die im Bilderbuch. Das ist ja nochmal quasi kommt erschwerend hinzu.
Und da wäre die Frage erstmal, warum braucht's das?
Dieser Frage verdanke ich natürlich jetzt auch den Beruf. Und also meine Mutter hat eben den Verlag gegründet, weil sie damals gemerkt hatte, sie hat mir Der Sturm, eine neue Erzählung des Sturms von Shakespeare vorgelesen und dass ich mir eben sehr gut die Charaktere merken konnte und den Inhalt. Und dann dachte sie sich eben, warum dann nicht auch Neuerzählungen eben von Weltliteratur schon für die kleinsten Kinder schreiben, weil sie sich dann später daran erinnern kann, dass es eben also primär natürlich Spaß macht, die Geschichten sind spannend, aber sekundär soll da natürlich viel auch hängen bleiben und eben gerade auch diese Schwellenangst dann später, wenn sie das in der Schule wieder lesen, die soll dann eben gesenkt werden und sie sollen dann eben schon diesen Aha-Effekt soll dann da sein. Ja, das kenne ich doch aus meinem Kinderbuch von früher.
Und wie alt warst du, wenn ich fragen darf, als deine Mutter das vorgelesen hat, den Sturm von Shakespeare?
Ich war 6.
Ah, okay.
Ich war 6 und sie hat ja dann auch den Faust eben neu erzählt und hat mir ihn vorgelesen. Ich war sozusagen das Versuchskaninchen. Und dann habe ich mit 6 Mephisto zitiert, war eigentlich die totale Streberin, aber nein, das hat einfach super funktioniert.
Ja, das beeindruckt so eine Klassenlehrerin schon.
Ich glaube schon. Wir hatten auch bei John Maynard zum Beispiel das Lustige von einer Kollegin. Ihr Sohn, der war beim Spielplatz, stand auf so einem Kahn, auf so einem Schiff und hat dann eben, ich bin John Maynard, der Steuermann, und hat da immer so zitiert. Also ja, das prägt auf jeden Fall.
Naja, so Kinder mit einer Armbrust in der Schule, die dann sagen, komm jetzt, leg mal den Apfel auf deinen Kopf. Ich zeig dir mal was aus meinem Bilderbuch. Ja, das ist natürlich schon uiuiui. Aber
eine
gut,
Herausforderung.
Das ist herausfordernd für jede Form von Lehrkraft, dann zu sagen, nee, das ist Literatur. Das ist nicht hier im Schulhof.
Und das Prinzip war ja sozusagen einerseits kürzen. Also man kann das ja nicht in der gesamten Länge den Stoff erzählen. Und man muss sich... Man muss auch Nebenlinien weglassen oder Metaebenen, denke ich mal, weglassen. Oder wie, du machst das ja auch, wie gehst du vor?
Also beim Gedicht, das bleibt ja in der Originalfassung so bestehen in der Poesie für Kinderreihe, aber eben bei der Weltliteratur, also ich habe ja da oft mit meiner Mutter auch zusammengearbeitet und wusste eben genau, wie sie vorgeht. Und das ist einfach das Schwierigste, eigentlich wirklich das Kürzen. Also, dass man den roten Faden der Geschichte gut verständlich neu erzählt und dann eben auch in möglichst chronologischer Reihenfolge. Und dann ist es eben auch irgendwo wichtig, dass das kindgerecht ist natürlich und dass man die grausamen Stellen vielleicht mit Hilfe der Sprache dann weichspült. Und natürlich auch jetzt nicht in der Umgangssprache erzählt, sondern eher in der klassischen Sprache. Und was noch wichtig ist, dass auch viele Zitate, Originalzitate dann in dem Werk noch bestehen bleiben und die sind kursiv gesetzt, sodass man es auch erkennen kann.
Und es sind ja jetzt vor allem auch Bilderbücher und da spielt natürlich das Bild auch eine entsprechend große Rolle und das klingt jetzt so in der Erklärung, wie das zustande kam, wie man so einen klassischen Stoff auch umarbeitet, erstmal so, als steht der Text da am Anfang. Das kann ich mir aber vorstellen, dass Klaus Ensikat da bestimmt auch intensiv mit in der Entstehung dieses Buches und vielleicht dann auch noch in der Textarbeit mit eingegriffen hätte. Wie darf man sich das denn vorstellen? Ist der Text fertig und der Illustrator, die Illustratorin arbeitet dann daran oder ist das unterschiedlich?
Das ist eigentlich wirklich immer so. Also der Text ist komplett fertig und dann bekommt ihn die Illustratorin oder der Illustrator zu lesen. Und dann geht es eben darum, wenn man die verschiedenen Seiten aufteilt, wo man vielleicht noch gewisse Sprünge machen muss oder vielleicht doch noch was einkürzen muss, weil zu viel Bild da wäre. Also man muss ja auf eine Szene dann immer konzentrieren. Und da entsteht dann noch eine gewisse Zusammenarbeit natürlich. Aber also im Text da rein.
Wie findest du die jeweiligen Illustratorin? Du hast ja querbeet auch immer wieder andere, immer wieder neue. Das macht ja dann bei dem Erscheinungsbild schon was aus. Also Klaus Ensikat ist eher, sag ich mal, klassisch. Und wenn man sich den Osterspaziergang anschaut von Goethe, dann hat das was Caspar David Friedrichhaftes, sag ich mal. Während die Lorelei zum Beispiel, das von Aljoscha Blau, das hat, das ist völlig modern, ja. Wie entscheidest du oder wie suchst du dann jeweils, wie du es haben willst?
Wir legen eben sehr viel Wert darauf, dass es viele unterschiedliche Stile gibt, also Illustrationsstile, dass wirklich auch jeder fündig wird. Ich höre auch oft auf Messen so, mit dem Faust kann ich jetzt gar nicht anfangen oder so. Und dann greifen sie sich eben dann zum Beispiel die Lorelei und sagen, das ist mein Ding, ja, das finde ich schön. Und das ist ja auch schön, dass es eben diese Vielfältigkeit gibt dann in den Illustrationen. Das ist eben auch der Punkt. Also manche, ich finde, Faust ist jetzt zum Beispiel perfekt, hat perfekt zu Klaus Ensikat auch gepasst, dieses Düstere, diese Schraffuren, die Details. Aber gerade jetzt auch zum Beispiel das Ostergedicht von Morgenstern hat jetzt Pi Grigo illustriert, die ist ja sehr modern und das ist eben so ein bisschen gefälliger, sag ich mal, also auch schon für kleinere Kinder. Das spricht auch die Kinder direkt an. Faust ist vielleicht was eher sogar die Eltern oder Großeltern ansprechen würde, sage ich jetzt mal so. Und das ist ganz unterschiedlich. Also zum Beispiel, wir haben auch schon, noch nicht in meiner Zeit im Büro im Verlag, aber wir hatten auch schon Ausschreibungen, zum Beispiel bei der Hochschule der
in Hamburg, die HAW.
Genau, genau.
Nee, Wissenschaften, glaube ich, die HAW. Früher Amgardstraße, ja.
Ja, genau. Und da haben wir eine Ausschreibung gemacht und dann gab es ganz viele Einsendungen und der erste Preis war dann eben, dass sie bei uns ein Buch illustrieren dürfen. Und so ist dann auch die Zusammenarbeit mit Tobias Kaltschi und mit Julia Nüsch entstanden. Aber ansonsten, ich blätter eben in den Vorschauen, im Börsenblatt, im Isis-Ohr, also in allen möglichen Magazinen oder eben auch online, auch bei Instagram habe ich schon neue KünstlerInnen entdeckt. Also das ist wirklich,
viele Möglichkeiten. Die Menschen stehen auch beim Kindermann Verlag auf den Messen Schlange und wollen Mappen zeigen, weil sie natürlich dann auch sehen, was für Möglichkeiten das dort gibt.
Ja, doch. Aber wir veröffentlichen ja wenig Bücher im Jahr und versuche dann auch immer klar zu machen, dass eben die Chancen sehr gering sind. Aber ja, doch, es gibt sehr viele, die ihre Mappen zeigen. Aber es ist, glaube ich, vielleicht ein, zwei Mal vorgekommen, aber noch nicht so oft, dass dann da eine Zusammenarbeit entstanden
ist. Wie bist du zum Beispiel auf P. Krigo gekommen? Ich glaube, das ist jetzt das erste Buch, was du mit ihr machst. Das Ostergedicht vom Morgenstern.
Das ist das zweite Weihnachten.
Weihnachten,
genau, von Josef von Eichendorff war das erste. Sie hat dich entdeckt, weil ich habe ja auch zwei Kinder und wir haben dann auch ich glaube, es war ein Osterbuch mit von ihr, von einem anderen Verlag haben wir gelesen und ich fand die Illustration herrlich, witzig, charmant.
Und du diversifizierst, finde ich jetzt inzwischen, weil die Reihe Weltliteratur für Kinder ist eine, Poesie für Kinder ist eine und du hast aber eben mit Kinder entdecken berühmte Leute oder die Sagen für Kinder, wo dann gerade die Lena Winkel ganz hervorragend den Siegfried illustriert hat. Also du kommst mit neuen Reihen.
Das kam eben dadurch, ich habe ja 2015 dann im Verlag angefangen bei meiner Mutter und wir haben uns eben die Frage gestellt, okay, wir machen Weltliteratur, Poesie für Kinder, aber irgendwie, wir können ja, also irgendwann ist dann noch das letzte Werk der Weltliteratur ausgeschöpft. Was machen wir Neues? Und dann kam eben die Idee mit den berühmten Kinderdecken, berühmte Leute mit der Reihe. Einfach, dass es nicht zu, also es soll Wissen vermitteln, spielerisch Wissen vermitteln, aber eben soll schon noch irgendwie den Kern des Programms oder des Verlages ähneln. Und dadurch entstand dann eben die berühmte Leute-Reihe. Seit ich eben die Verlagung auch übernommen habe, sind da jetzt eben auch Frauen vertreten, was mir ganz wichtig war, weil das ist eindeutig zu kurz gekommen. Anfänglich, da ging dann Johannes Gutenberg, Leonardo da Vinci und Fernando Magellan. Und jetzt ist eben mit Marie Curie und jetzt Frida Kahlo sind endlich auch Frauen dabei.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Und bei der Sagenreihe, das hatte ich auch noch mit meiner Mutter besprochen. Sie wollte das eigentlich, sie wollte die auch schreiben, aber ja, dazu kam es ja leider nicht mehr. Und dann habe ich kurzerhand übernommen und bin dann eben mehr auch so Autorin dann unfreiwillig irgendwo geworden. Aber es macht mir auch Spaß. Ich finde einfach, das gibt auch, also es gibt natürlich viele auch schon Bilderbücher, Sagen für Kinder, aber eben weniger oft dann nur eine Sage. Es gibt viele Sammelbände. Und ich muss auch sagen, ich bin positiv überrascht, denn die Reihe läuft sehr gut. Lena Winkels Buch ist natürlich zauberhaft. Gerade auch auf Messen sehe ich wirklich auch, dass die Jungs dann da Schlange stehen und sagen, oh, das will ich, oder Herkules, cool, von Disney. Also das ist dann nochmal so eine andere, hat nochmal so eine andere Anziehungskraft auch gerade eben, also bei Jungs habe ich das immer mitgekriegt auf Messen.
Und da hast du als Vorlage Gustav Schwab, also brauchst ja auch eine Vorlage, hättest ja auch, was weiß ich, die Homer und was alles da drin steckt bei den Herkules, auch da findet man dieses, weil du auch davon ausgehst, dass das sozusagen schon selbst ein Klassiker ist für uns. Der Schwab.
Total. Ich habe den früher auch gelesen und ich fand es einfach, also es sind wundervolle auch Zusammenfassungen. Da fiel einfach die Wahl dann auf Gustav Schwab.
Wie schaffst du das denn eigentlich dann immer, oder hat es deine Mutter geschafft, den jeweiligen Erzählduktus der Vorlage aufzugreifen? Das ist ja auch eine Kunst, weil logischerweise Goethe ist anders als E.T.A. Hoffmann, ist anders als Shakespeare, ist anders als Schimmelreiter von Theodor Storm. Also sie haben ja ganz andere, oder Heinrich von Kleist gar mit dem zerbrochenen Krug. Also du hast ja immer ganz andere...
Ja, einfach weil der eigene Stil ja immer gleich bleibt, dadurch, dass eben die Zitate ja dann auch im Original bestehen bleiben, also viele der bedeutendsten Zitate, dann wird ja auch immer schon ersichtlich beim Lesen, also der Stil, sag ich mal. Dadurch aber, dass eben dann der Prosatext so, also von uns quasi immer gleich bleibt, den gleichen Ton hat, wird das eben so schön, bleibt dann auch. Dieser Wiedererkennungswert kommt dann daraus hervor. Das, die Frage habe ich mir so noch nie gestellt, aber wie gesagt, ich glaube, wenn man eben so in dem Original steckt, dann passt man sich natürlich automatisch auch an den Stil dann an.
Ja, weil also
ein Stück weit, ja.
Ja, also mir, ich finde es jetzt gar nicht, dass es jeweils Kindermann ist, wenn du so willst, sondern dass es schon sehr stark diesen Duktus von dann Storm oder eben Shakespeare eben hat. Aber okay.
Ist natürlich auch inhaltlich immer die Frage, ne? Wenn es natürlich sehr humorvoll ist, dann passt das ja, also hat es auch nochmal ein anderes, wie bei Storm eher gruselig ist oder bei E.T. Hoffmann. Mit dem Sandmann.
Aber vielleicht ist das so, dass man ganz, ganz unbewusst, je mehr man sich einliest, je mehr man drin ist, je länger man sich beschäftigt, dass man irgendwie dann tatsächlich diesen Stil dann irgendwie so drin hat, dass man auch beim Erzählen dann Dinge aufgreift.
Unbewusst imitiert.
Ja. Was ja gut ist.
Ich denke auch, also weil man liest das ja wirklich etliche Male
Jetzt hat der Stefan ja schon gesagt, Diversifikation hin zu Sagen, zu wichtigen Persönlichkeiten gesehen. Also es gibt ja auch die Kinder entdecken Kunst, da ist es noch ein bisschen männerlastig. Da sind noch ein paar, da fehlen noch ein paar Frauen, die auch, aber da ist ja Frida Kahlo jetzt quasi die Brücke zwischen den Persönlichkeiten und den Malerinnen und Malern. Und dann gibt es natürlich noch ein Stück weiter auch Bilderbücher, die aus anderen Ländern eingekauft sind, die dazugekommen sind. Und da geht es dann ja auch um Themen wie Einzigartigkeit oder sich selbst wahrnehmen oder Elvi Liebe, ein Buch über Toleranz und Diversität. Also da geht es ja jetzt thematisch schon nochmal ein bisschen weiter weg von dem, sage ich mal, Bildungskanon, der vorher verarbeitet wurde. Ist das auch ein zweites oder drittes Standbein für Kindermann? Wächst das zukünftig auch weiter?
Ja, auf jeden Fall. Also das war mir wichtig auch eben so, also als ich den Verlag übernommen habe, noch ein bisschen alles, also eine moderne Komponente einzubringen. Wie gesagt, ich bin selber Mutter, diese Themen beschäftigen meine Kinder. Ich möchte eben genau solche Bücher auch lesen. Aber wie gesagt, diese also aktuellen Themen und eben diese Werte, die dadurch vermittelt werden, sind eben ja auch in den Klassikern zu finden. Und das war mir eben, das ist eben diese Brücke quasi, die ich dann baue, dass alles so zueinander passt und dass es wirklich ausgewählte Themen sind. Besondere Themen, auch zum Beispiel digitaler Medienkonsum bei Kindern, das beschäftigt ja eigentlich alle Familien momentan. Genau, da geht es auf jeden Fall weiter. Ich hatte auch erst wirklich Angst, dass das nicht angenommen wird oder so, weil wir eben die mit den Klassikern sind. Aber es hat mich gefreut, dass dann doch im Handel das gut angenommen worden ist. Und also gerade auch zum Beispiel, wovon träumst du, diese Gute-Nacht-Geschichten-Reihe von Julia Nüsch läuft super. Ist jetzt der dritte Teil kommt jetzt schon raus im Herbst vom schlaflosen Fuchs. Da geht es auf jeden Fall weiter. Es macht auch Spaß, eben also aus anderen Ländern einzukaufen, da zu recherchieren, sich zu belesen. In Bologna, die Auswahl ist einfach unglaublich. Da bin ich schon froh, dass es auch ein Teil jetzt ist von Kindermann.
Und dazu kommt, das ist ja auch ganz spannend, also Elvi Liebe war ein Buch, das auch über Crowdfunding mit entstanden ist. Wie kam denn die Idee? Das ist ja jetzt für Verlage noch eher ein bisschen ungewöhnlich zu sagen, liebe Leute, liebe Schwarmintelligenz, wobei es geht ja nicht nur um Schwarmintelligenz, es geht ja auch um Schwarmfinanzierung. Wer unterstützt uns jetzt dabei, dieses Buch zu realisieren?
Das ist erstmal Neuland.
Absolut. Wir haben es bei ein paar anderen Verlagen mitbekommen und dachten, das ist ja genial, also so seine Leserschaft einzubinden, eben diese Community, diesen Community-Gedanken auch zu pflegen. Und dann ist es natürlich auch so gewesen, das war eins der ersten moderneren Bilderbücher, wenn ich das so genau sagen kann. Und es ist natürlich auch ein Wagnis für uns gewesen. Und wir dachten, wir haben auch Instagram da zu der Zeit entdeckt und eben viel mehr diesen Community-Gedanken oder diese Community auch gespürt bei Instagram mit eben so viel Lob und schönen auch Austausch mit der Leserschaft und dachten, wenn wirklich auch unsere Community so ein Buch über verschiedene Familienmodelle und Diversität möchte, dann können wir auch ein Crowdfunding starten und eben mal sehen, wie es funktioniert und ob die eben auch uns unterstützen möchten. Also es war viel Arbeit, das alles erstmal einzurichten bei Startnext, aber dann hat es einfach wunderbar funktioniert und ein Teil eben der Druckkosten wurden damit dann eingespielt und es war eine schöne Erfahrung und es, also genau unter dem Hintergrund eben, wir wussten nicht, ob dass diese modernen Titel wirklich laufen und zwar eben schon ein Risiko. Das wollten wir mal austesten, wie das so funktioniert.
Wenn da wenig zusammengekommen wäre, wäre das für dich auch dann ein Indiz gewesen, wo man sagt, das trifft jetzt nicht den Nerv von Zielgruppen oder der Leserschaft, dann mache ich es nicht. Also das ist so diese Testphase auch dir was sozusagen über Beliebtheit des Projekts oder nicht sagt.
Ja, doch, absolut. Also ich finde schon, das war schon auch ein eindeutiges Zeichen und hat uns dann auch gefreut, weil wir es eben nicht wirklich nicht einschätzen konnten. Also das war ein sehr gutes Projekt, um das mal auszutesten.
Das hast du ja jetzt bei der Schwarze Strand, die Entstehung des Earth Days auch gemacht. Das hat ja anscheinend auch gut funktioniert. Also die gesetzte Summe war ja auch in der gesetzten Zeitfrist zügig erreicht.
Wie viel waren das?
Ja.
Die gesetzte Summe? Also was war
3.000 Euro.
3.000.
Und das ist dann für Druckkosten schon mal einfach ein guter
Teil. Das ist ein Teil der
Druckkosten. Ja.
Genau, ja.
Warst da auch der Wunsch, dass man da die Community mit einbezieht? Weil das jetzt nochmal, sagen wir mal, es ist ja so ein Umweltbuch oder ein Umweltthema, was auch jetzt eher vielleicht nicht sofort bei Kindermann verortet würde. Oder die Intention ähnlich?
gucken, ob es passt, beziehungsweise einfach mit dem Gedanken, dass dieses ein Thema, was uns alle gerade beschäftigt, und da haben wir eben auch eher dann die Möglichkeit gesehen, dass es ein Projekt fürs Crowdfunding ist, als jetzt eben ein Klassiker oder keine Ahnung, ein Buch, der vielleicht nicht genau so ein brandaktuelles Thema beinhaltet. Natürlich auch, das muss man ja sagen, die Zeiten gerade sind extrem schwierig in der Branche, und wir sind einfach froh für jegliche Unterstützung, die wir noch bekommen können als kleiner unabhängiger Verlag. Es ist einfach schwierig. Also langsam, ich überlege mir immer mehr, also was ich jetzt machen kann, wo ich noch eben finanzielle Mittel herbekommen kann, vielleicht auch von Museen oder also gerade bei den Klassikern, die dann zum Beispiel ihr Logo noch abdrucken oder ein Vorwort schreiben. Also ich bin da wirklich momentan extrem immer auf der Suche nach finanzieller Unterstützung, und das ist eben auch, also ja, schade.
Kooperationspartner dann, die dann
genau,
helfen
Kooperationspartner. Mhm. Weil es wäre eben schade, wenn man doch das Programm, also wir sind ja momentan bei 6 Titeln, dann doch wieder verkleinern müsste oder so durch die steigenden Herstellungskosten etc.
Die Schwierigkeit ist ja auch, wenn die Titelanzahl zu klein ist, dann wird man tatsächlich auch nicht mehr so wahrgenommen, wenn dann nur noch so ein paar Titel kommen. Ja. Also man braucht eine bestimmte Stärke, um im Handel wahrgenommen zu werden.
Ja. Hatten wir das schon gesagt, dass das dieses Jahr das 30-jährige Verlagsjubiläum ist?
30 Jahre? Nein, haben wir nicht. Aber es gibt seit 30 Jahren. Ja. Das stimmt. 1994 hat deine Mutter den Verlag mit dieser Reihe eben gegründet, Weltliteratur für Kinder. Ne?
Ja. Das ist natürlich, vielleicht ist die Frage jetzt vermessen, aber trotzdem kann man sie ja mal stellen. Wenn du jetzt sagst, es ist schwierig und die Suche nach Kooperationspartnern oder diese Finanzierungsmodelle über Crowdfunding. Ist es heute schwieriger als vor 10 Jahren, ein solches Programm zu machen oder als kleiner unabhängiger Verlag die Sichtbarkeit zu bekommen?
Also mit der Sichtbarkeit weiß ich gar nicht, weil das ist immer schwierig in dem Sinne, aber einfach, also gerade mit der momentanen Situation, mit der Inflation etc., da habe ich das schon gemerkt, dass auch die Kaufkraft eben natürlich immer mehr schwindet, eben seit 22, dass alles nochmal schwieriger geworden ist. Aber die Sichtbarkeit natürlich, also da kämpft man als kleiner unabhängiger Verlag extrem drum und freut sich über jedes Schaufenster, was dann eben bei einer Buchhandlung mal gemacht wird. Und wir haben jetzt auch einen schönen Schaufensterwettbewerb ausgeschrieben zum Jubiläum. Das ist nach wie vor schwierig, aber das habe ich eben auch gemerkt. Wir haben ja, wie gesagt, das Programm erweitert und jetzt bei 6 Titeln, und da merkt man schon, dass da dann auch mehr Aufmerksamkeit bei rumkommt, wenn man eben mehr Titel im Jahr veröffentlicht.
Und du hast auch begonnen, mit anderen dich zusammenzutun. Also ihr habt 2021 die Berliner Spreeverlage irgendwie ins Leben gerufen, wo du mit Verlagen wie Schaltzeit von Andreas Illmann und Ultramar Media und so zusammengeht und dadurch auch wahrscheinlich anders wahrgenommen werdet, gebündelter wahrgenommen werdet, oder?
Synergien? Das ist ein Zauberwort.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also das war jetzt auch noch in der Corona-Zeit, wo wir eben dachten, Mensch, also gerade eben auch verstärkt erstmal konzentriert auf Berlin. Wir sind hier, wir möchten uns zusammentun und haben dann eben auch so viele Workshops für den Buchhandel organisiert und Rahmenvorstellungen, auch viel digital damals leider noch. Er hat aber auf jeden Fall schon einiges gebracht, um eben die Sichtbarkeit auch zu vergrößern in dem Sinne.
Zum Schluss müssen wir natürlich auch noch fragen, du schreibst ja in deinem Vorwort auf die nächsten 30 Jahre, also du hast da noch was vor. Und ja. Jetzt ist die Frage, wo geht die Reise hin? Geht das mehr in Richtung jetzt dieser Standalones, Schwarze Strand oder Elvi Lieber oder Meine digitale Familie? Das ist übrigens auch ein sehr witziges Werk, kann man immer nur empfehlen. Total lustig, Meine digitale Familie von der Amélie Javot, und oder mehr in prominente Leute wie Frida Kahlo und Marie Curie, also wo, und weniger Klassiker, also wo willst du hinsteuern?
Ich habe mich da noch nicht ganz entschieden. Ich weiß auch gar nicht, ob ich es muss, weil ich eben ja gerade auch diesen Spagat, also Klassiker und Moderne oder Bilderbücher an sich, es funktioniert eigentlich ganz gut und ich bin zufrieden damit. Und ich möchte nicht nur Klassiker machen, will mich davon auch nicht lösen, weil ich finde es viel zu wichtig und schön, und das macht den Verlag aus.
Ja.
Deswegen werde ich jetzt einfach weiterhin beide Schienen bedienen in dem Sinne, also die Klassiker weiter machen, was mir eben auch große Freude bereitet, aber eben auch so meinen persönlichen Interessen da weitergehen und auch neue Bilderbücher veröffentlichen mit zu aktuellen Themen. Dass eben auch, weil die Klassiker sind ja, es ist so eine starke Backlist. Diese Klassiker werden jedes Jahr verkaufen sie sich beständig oder besser. Und bei den Bilderbüchern ist es natürlich so, dass da irgendwann dann immer wieder, dass sie ersetzt werden mit neuen und die vom Markt genommen werden. Und deswegen wäre es ja blöd jetzt. Also ich würde niemals auf die Idee kommen, diese Klassiker irgendwie abzulösen.
Aber die verkaufen sich ja, weiter. Deswegen, also ne, Romeo und Julia, Hamlet, genau, die werden ja nach wie vor abgefordert. Und ja, verrätst du uns?
Und im Herbst erscheint auch...
Da wollte ich rauf raus. Jetzt sind wir gespannt, welchen Klassiker du noch in der, oder welche klassischen Autoren, vielleicht musst du gar nicht den Titel verraten, aber du noch in der Pipeline hast. Also mich täte es interessieren.
Ja, das ist mir eben also auch ein Anliegen, dass wir hier auch mehr Protagonistinnen haben in den Geschichten, in den Klassikern und auch mal endlich Schriftstellerinnen, Werke von Schriftstellerinnen wählen. Mhm. Und daher im Herbst erscheint genau Johanna von Orléans von Schiller und im nächsten Jahr erscheint von Jane Austen Stolz und Vorurteil, worauf ich mich eben auch besonders freue. Ist auch eins meiner Lieblingsbücher.
Ja, das wird sich gut verkaufen. Das verkauft sich, glaube ich, momentan in allen Variationen, in allen Varianten.
Ja,
Austen ist, glaube ich,
250. Geburtstag an.
Ach, naja, dann.
Ja, das 1000 Gründe, warum man das auch in dieser Richtung ausweiten kann. Ja.
Aber schwierig eigentlich, inhaltlich, also nicht so kindgerecht.
Mach mal zwei Bände, den ersten Band Stolz und den zweiten Vorurteil. Da kriegt man ja vielleicht auch hin. Naja.
Also wir sind gespannt. Wir werden lesen. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Anna, mit uns über die Klassiker und
über die Klassiker hinaus zu sprechen.
Genau.
Vielen, vielen Dank. Also hat mir viel Freude bereitet.
Danke. Wenn dir diese Folge der Kinderbuchpraxis gefallen hat, dann bewerte uns auf den üblichen Podcatchern. Wir freuen uns über dein Feedback und deine Anregungen auf dem Instagram-Kanal Kinderbuchpraxis und natürlich einfach die Kinderbuchpraxis weiterempfehlen.